Vor 75 Jahren hat der Bundesgerichtshof seine Arbeit aufgenommen. Seither sorgt das oberste deutsche Zivil- und Strafgericht für einheitliche Rechtsstandards in Rechtsbereichen, die für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig sind. In seinen Anfangsjahren war der BGH noch stark geprägt von der dunklen deutschen Justizgeschichte der NS-Zeit. Doch wie sah diese Prägung genau aus? Wie hat sie sich in den Urteilen niedergeschlagen? Und wie wurde der BGH dann zu einem Gericht in einem modernen Rechtsstaat? Über diese Fragen habe ich mit dem Rechtshistoriker Andreas Roth gesprochen. Er hat eine Studie über die Anfangsjahre des BGH geschrieben. Und meine erste Frage an ihn: Wer waren eigentlich die Richter der ersten Stunde?
Ja, wie man sich schon fast denken kann, die Richter der ersten Stunde, und mit erster Stunde würde ich sagen 50er und auch erste Hälfte der 60er Jahre noch, die waren über 80% in der NS-Justiz tätig gewesen. 58% der Senatsmitglieder sind in der NSDAP Mitglied gewesen. Daraus kann man aber auch schon schließen, über 40% waren nicht in der Partei Hitlers. Die Parteimitgliedschaft sagt allerdings natürlich wenig über die Belastung aus. Da muss man dann schon konkreter hinschauen und sich die einzelnen Richter anschauen. Vielleicht allgemein noch zum Richterwahlausschuss, der die ja ausgesucht hat. Der hat so die reformerischen Erwartungen wohl eher nicht erfüllt. Das lag daran, dass zum Beispiel bei der konkreten Frage der Belastung die Tätigkeit der Richter bei Sondergerichten in der NS-Zeit oder in der Wehrmachtsjustiz für völlig unproblematisch gehalten wurde. Immerhin kann man allerdings auch sagen, dass ein nennenswerter Prozentsatz, also etwa 15% von Verfolgten, unter den Richtern waren und etwa 10% auch dem Nationalsozialismus oppositionell entgegengestanden haben.
Also ein bunteres Bild dann doch, als man vielleicht meinen könnte. Dennoch ist die Frage, wie sich diese NS-Prägung, die doch da war bei einem gewissen Prozentsatz der Richterschaft, wie der sich niedergeschlagen hat, diese Prägung in der Rechtsprechung dann. Es gab da doch sehr seltsame Urteile, gerade in den 50er Jahren. Ich denke an das Urteil Entschädigung von Sinti und Roma.
Ja, wenn man jetzt auf konkrete Urteile schaut, und das haben Sie ja jetzt gerade angesprochen, dann sehe ich natürlich starke Kontinuitäten zu den Zeiten davor. Aber ich würde sagen, das betrifft weniger die NS-Ideologie, sondern eher ein obrigkeitsstaatliches Staats- und Gesellschaftsbild. Nehmen wir mal das von Ihnen angesprochene Beispiel, Sinti und Roma. Dieser Volksgruppe wurde ja eine Entschädigung verweigert, weil diesen Menschen, also den Sinti und Roma, ein asoziales Verhalten unterstellt wurde. Daran hätten die Nazis angeknüpft und das sei eben keine politische Verfolgung. So der BGH-Senat, der vierte hier Zuständige. Das klingt nach Nationalsozialismus. Schaut man sich aber die Mitglieder dieses vierten Senats an, der über die Entschädigungsfragen urteilte, dann sieht man, dass das fast alles keine Nazis waren. Der Berichterstatter in diesem Verfahren, Walter Ascher, der war Jude und ist nach Palästina ausgewandert. Und auch von Werner war ein Oppositioneller, der dem NS entgegengestanden hat. Also meine These ist, dass hier Menschen geurteilt haben, die natürlich von Vorurteilen geprägt gewesen sind. Ich nenne die auch ruhig rassistische Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, die aber wahrscheinlich noch aus der Zeit vorher, konkret der Gesellschaft des Kaiserreichs, stammen, in der ja diese Richter sozialisiert worden sind.
Und in der Antiziganismus natürlich eine große Rolle gespielt hat und sich dann wahrscheinlich durchgeschlagen hat, auch auf diese Rechtsprechung. Das ist die eine Seite, dass man sagt, da haben sozusagen ältere Strömungen irgendwie eine Rolle gespielt bei der Rechtsprechung in den 50er Jahren. Gleichzeitig fällt auch auf, dass man, wenn man vielleicht sozusagen gegenüber früherem Unrecht eher etwas zahm oder unkritisch war, gleichzeitig sehr sittenstreng war in Fragen von Ehe, Familie, Sexualität. Da gibt es dieses Urteil zur verlobten Kuppelei. Was sagt das aus, dass der BGH da so sehr stark sich als, ich sag jetzt mal flapsig, Sittenwächter aufgespielt hat in den 50er Jahren?
Ja, das kann man durchaus so sagen als Sittenwächter. Hier haben wir eine starke Kontinuität zu früheren Zeiten. Aber auch hier würde ich eben sagen, es ist keine Kontinuität zum Nationalsozialismus, sondern die Moral der Zeit davor. Speziell, so meine These, das Sittlichkeitsideal der wilhelminischen Zeit. Also wir haben eine patriarchalische Ansicht mit einem sehr christlich-konservativen Familienbild. Dieses christlich-konservative steht im Gegensatz zum Nationalsozialismus, aber mit einer starren Rollenzuweisung, insbesondere für die Frauen. Und dieses Familienbild wurde in der Rechtsprechung der 50er Jahre durch die BGH-Senate deutlich vertreten und sogar gegen das Grundgesetz, also gegen den Artikel 3 Grundgesetz, den Gleichheitsgrundsatz von Mann und Frau vertreten. Man hat gesagt, natürlich Gleichheit von Mann und Frau, aber nicht innerhalb der Familie, denn da gilt das von Gott geschaffene Bild. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und deshalb soll dieses Vorrecht des Mannes nicht gegen die Verfassung verstoßen. Ein schon sehr merkwürdig anmutende Argumentation, die aber mit dem, was ich vorhin sagte, zusammenhänge. Die Mitglieder zum Beispiel dieses Familiensenats, die waren alle überwiegend streng religiös. Ein sehr stark katholisch geprägter Mann, der auch Theologie studiert hatte, der von mir schon erwähnte Walter Ascher als Jude, praktizierender Jude, und zwei zur evangelischen Kirche zählen, die dort auch sehr aktiv waren.
Interessant ist ja auch, dass bei diesen Fragen Sex vor der Ehe, auch Aufstellung von Kondomautomaten, auch das wurde als sittenwidrig bezeichnet in den 50er Jahren, dass da der BGH doch anders geurteilt hat als untere Gerichte, vorher zum Beispiel Landgericht Düsseldorf etc. Das heißt, woher kam sozusagen diese besondere Sittenstrenge des BGH?
Ja, er hat, denke ich, versucht, auf die Gesellschaft einzuwirken. Wenn man mal hinter die Urteile schaut, auch in die Verfahrensakten, dann sieht man das bei zumindest einigen Richtern. Man muss hier vorsichtig sein. Also ich würde jetzt vielleicht nicht von dem BGH reden. Bei der Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, würde ich insbesondere den vierten Zivilsenat, den ich gerade schon erwähnt habe, aber auch den ersten Senat mit dem Präsidenten, dem damaligen ersten Präsidenten Hermann Weinkauf nehmen, der genau diese Linie auch vertreten hat. Auch was die fehlende Gleichberechtigung angeht, die haben schon den Anspruch erhoben, bestimmten Strömungen in der Gesellschaft, die sie als schlecht bewertet haben, denen entgegenzuwirken und gemeint, sie müssten die Menschen auch durch ihre Rechtsprechung erziehen. Das ist also, ich will nicht sagen, ein Thema des gesamten BGH, aber das ist nachweislich bei einigen und in diesem Bereich vor allen Dingen verantwortlichen Personen deutlich zu spüren.
NS-Belastung, besonderer Rekurs dann auf das Naturrecht in der Folge, solche Urteile, die sehr sittenstreng sind. Ab welchem Moment wurde der BGH denn dann liberaler?
Also die Naturrechtsrechtsprechung hat etwa 10 Jahre gedauert. Also man kann ganz grob das Jahr 1960 vielleicht als Wende ansehen. Dazu passt natürlich, dass wir auch von der gesetzgeberischen Seite Reformgesetze bekommen, nicht ehelichen Gesetz 1969, dann 1965 erste Reform. Wir haben den Präsidentenwechsel von Weinkauf zu Heusinger, der deutlich liberaler war. Und auch in einzelnen Senaten kommen jüngere Richter und Richterinnen zum Zuge, die dann doch eine ganz andere Einstellung haben.
Sie haben jetzt die Richterinnen angesprochen. Welche Rolle spielten Frauen gerade in der Anfangszeit in den 50er Jahren? Welche Richterinnen gab es und wie haben die sozusagen den BGH geprägt?
Ja, es gab drei in dem Zeitraum von 1950 bis 1965, die also durchaus nicht nur einfach mitgelaufen sind, sondern wirklich prägend für die Rechtsprechung gewesen sind. Else Kofka zum Beispiel in einem Strafrechtssenat, die sich sehr für Frauenthemen interessiert hat. Also das Thema der Sterilisation, ein berühmter Prozess in den 50er Jahren. Die Frage, ob ein Arzt bestraft wird, weil er über 1000 Frauen mit ihrer Zustimmung sterilisiert hat, weil das Ganze sittenwidrig sein sollte. Da sind wir wieder beim Thema. Und Frau Kofka hat sich also war Berichterstatterin und hat sich dafür eingesetzt, dass das nicht sittenwidrig ist, sondern dass die Frauen insoweit selbst entscheiden können. Also sie hat dort einen wichtigen Pfeil eingeschlagen. Noch stärker würde ich den Einfluss von Krüger-Nieland beurteilen, die im ersten Zivilsenat waren. Sie ist aus meiner Sicht diejenige, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht entwickelt hat in diesem Senat. Und sie ist eine, die dem Hermann Weinkauf in Fragen der Gleichberechtigung widersprochen hat. Hermann Weinkauf, eigentlich ihr Mentor, der sie wohl zum BGH geholt hat und dem sie auch freundschaftlich verbunden war. Aber in dieser Frage hat sie ihm ganz deutlich widersprochen und hat gesagt, es gilt kein Naturrecht in der Familie. Männer und Frauen sind auch in der Familie gleichberechtigt. Und das war schon in den 50er Jahren. Also es sind wenige Frauen gewesen, aber die haben durchaus bleibenden Einfluss auf die Rechtsprechung ausgeübt.
Soweit der Rechtshistoriker Andreas Roth über die Anfangsjahre des Bundesgerichtshofs. Die Studie, die er zusammen mit dem Historiker Michael Kissener verfasst hat, heißt Justiz im Umbruch.